MDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Nina Reitmeier liest den zweiten von 13 Abschnitten des Romans 18. Stock der Schweizer Autorin Sarah Gmür. Wanda lebt mit ihrer kleinen Tochter Carly im titelgebenden 18. Stockwerk eines Plattenbaus in Berlin-Lichtenberg. Sie ist eine von mehreren alleinerziehenden Müttern im Haus. Anders als die Mutter von Eileen, die konsequent nur Eileens Mama genannt wird, weil sie ganz in der Sorge um ihre Tochter aufgeht, will Wanda raus aus dem Plattenbau. Sie ist, wie Sarah Gmür, Schauspielerin, hat allerdings seit 2 Jahren nichts mehr gedreht. Seit sie ein Kind hat, stockt die Karriere und das Geld ist knapp. Aber dann wird sie überraschend zu einem Casting eingeladen und bekommt die Rolle. Wanda kann es kaum fassen. Und während Eileens Mama auf die kranke Carly aufpasst, steht sie rauchend mit Adam Ezra, dem angehimmelten männlichen Star der Produktion, vor der Tür eines Edelrestaurants. Gerade hat er einem aufdringlichen Bettler lässig einen 50-Euro-Schein zugesteckt.
Wir wollen gerade wieder reingehen, als mein Handy vibriert. Eileens Mama ruft an. Ich mache ein paar Schritte zur Seite. Wenn Eileens Mama anruft, bedeutet das nichts Gutes. Sie hat den Stolz einer sorbischen Amme und würde niemals anrufen, wenn nichts ist. Sie sagt, Carly habe wieder Ohrenschmerzen. Ich drehe mich weg und frage, ob sie es schon mit Trickfilmen versucht hat. Logo, sagt sie. Ibu? Vor 1 Stunde. Ich kann nicht weg, zische ich. Unmöglich, es geht hier gerade um alles. Warum flüsterst du? Sie kapiert es nicht. Wichtig ist das hier. Wahnsinnig wichtig, sage ich. Ich lerne gerade alle kennen. Adam Ezra sei auch hier und der Regisseur schaue später auch noch vorbei. Eileens Mama atmet laut aus und sagt, es tue ihr leid, aber sie habe einfach kein gutes Gefühl. Kein gutes Gefühl, hat sie gesagt. Scheiß auf ihr Gefühl, es geht hier gerade um die Chance meines Lebens. Carly sei weinerlich und habe nichts gegessen. Keinen Bissen habe sie runtergebracht, nicht mal Fruchtzwerge. Und das Ohr stinke wie eine verfaulte Kartoffel. Okay, sage ich. Scheiße, ich komme. Sag ihr, dass ich komme. Ich drücke die Zigarette in den Aschenbecher und gehe rein an unseren Tisch, wo die Beuwitz mit Champagner auf uns wartet. Ich habe keine Ahnung, wie ich aus der Nummer rauskomme. Ohrenschmerzen klingen viel zu harmlos. Wegen Ohrenschmerzen haut man nicht ab. Aber ich will auch nicht lügen. Also erzähle ich ihr von Carly. Ganz leise, dass nur sie es hört. Und sie legt ihre warme Hand auf meine und sagt, es sei alles in Ordnung. Die Kleine solle erst mal wieder gesund werden. Sie winkt einem Kellner und alle kommen angerannt. Ich liebe diese Frau. Meine Jacke wird gebracht. Ich bedanke mich für die Einladung und merke erst draußen, dass meine Handtasche weg ist. Ich renne zurück zum Tisch. Ich hatte sie eben noch bei mir, auf meinem Schoß und draußen auf dem Stehtisch. Adam springt auf, die Kellner hetzen hinterher. Sie sind sich alle sicher, dass es der Typ von vorhin war. Der Typ, der sich vor unsere Füße geworfen hat. Er versuche es immer wieder, sagen sie. Man kriege ihn nicht los. Er ziehe jedes Mal die gleiche Show ab, aber die Polizei schaue nur zu. Ich laufe mit Adam die Straße ab. Solche Typen nehmen nur das Geld und schmeißen die Tasche ins nächste Gebüsch, sagt er. Vielleicht hat er recht und sie liegt irgendwo weggeworfen und ausgeschlachtet wie ein lebloses Tier. Wir wühlen uns am Straßenrand durch den Abfall. Ich leuchte mit dem Handy wie eine Rentnerin auf der Suche nach Pfandflaschen in die Mülleimer und bleibe erst stehen, als ich merke, wie aussichtslos das ist. Wir haben keine Chance. Schlüssel, Geld, Perso, alles weg. Ich könnte heulen. Ich habe nur noch mein Handy und fast keinen Akku und ein krankes Kind, das auf mich wartet. Adam gibt mir seine Nummer. Ich solle ihn anrufen, wenn ich was brauche. Wenn er wüsste, was ich alles brauche, würde er mir niemals seine Nummer geben. Wanda, warte, ruft er mir hinterher. Ich drehe mich um und er schmeißt mir seinen Wohnungsschlüssel zu. Ich kann ihn gerade noch auffangen. Keine Ahnung, was das soll. Er ist Schauspieler und Schauspieler lieben große Gesten. Ich werfe ihn zurück. Ich bin auch Schauspielerin. Ich kann das auch. Und verschwinde kurz vor Mitternacht Richtung U-Bahnhof. Kali schläft wie ein Stein. Eileens Mama sagt, sie sei gerade eingeschlafen, als ich kam. Würde ich an ihrer Stelle auch sagen. Sie hat mich aus dem Abend gerissen wie aus dem Tiefschlaf, als würde sie mir mein Glück nicht gönnen. Aufgepeitscht vom Alkohol sitze ich in ihrer Küche und weine meiner Handtasche hinterher. Jede noch so kleine Klatsch in dem Laden wäre tausendmal wertvoller gewesen. »Was für ein Idiot«, sagt Eileens Mama. »Der denkt wohl, er ist Robin Hood?« »Robin Hood macht es andersrum.« »Egal«, sagt sie, »du weißt, was ich meine.« Ich erzähle von den Kronleuchtern aus Elfenbein und geschliffenen Bergkristallen, die das Licht in allen Spektralfarben brechen, und von dem teuren Wein, der wie Wasser auf den Tischen steht. Eileens Mama hat die Arme vor der Brust verschränkt und hört mir unbeeindruckt zu. Ich erzähle ihr von Adam, und sie ist der einzige fucking Mensch, der ihn nicht kennt. »Adam wer?«, fragt sie. »Adam Ezra, der aus Russisch Koks.« »Und wenn schon«, sagt sie, und hat auch schon das Handy in der Hand, um ihn zu googeln. »Amant Hanrim«, kreischt sie. »Ich solle mich bloß nicht in den verknallen.« »Keine Sorge«, lache ich. »Solche Typen seien alle gleich«, sagt sie. »Und ob der überhaupt größer sei als ich, sogar Tom Cruise sei in Wirklichkeit ein Zwerg. Und ich hätte ja Taimur, der würde alles für mich tun und der sehe wenigstens ordentlich aus.« Sie hat recht, Tay würde alles für mich tun. Er ist in Neukölln aufgewachsen und könnte dort eigentlich jede haben. Letztens wurde er auf der Straße angesprochen, ob er für McFit modeln will. Er hat Nein gesagt. Er hängt lieber den ganzen Tag mit seinen Jungs rum und macht gar nichts. Kali liebt ihn. Er macht es ihr einfach. Er sagt immer Ja zu Süßigkeiten und Trickfilme lässt er laufen, bis sie vor dem Bildschirm einschläft. Habe ihm auch nicht geschadet, sagt er. Ich kann ihn mitten in der Nacht anrufen. Er fragt nie, warum. Er kommt einfach. Er sagt, dass wir irgendwann zusammenkommen werden und lässt sich von seiner Tante die Zukunft aus dem Kaffeesatz lesen. Ich brauche keinen Kaffeesatz dafür. Er wird genau wie sein Vater den ganzen Tag rauchen und Tee trinken, kein Spiel von Galatasaray Istanbul verpassen und sich einmal im Jahr ein ganzes Lamm vom Schlachter holen. Wir passen nicht zusammen. Doch nackt auf dem Sofa im flimmernden Netflix-Licht fällt es nicht so auf. Kali liegt in Eileens Zimmer. Ich lege mich zu ihr zwischen malträtierte Barbies und einäugige Puppen und falle mit weit aufgerissenen Augen in den Schlaf. Ich träume wie auf Drogen von einer rosigen Zukunft. Ich weiß nicht, wie lange ich geschlafen habe. Wahrscheinlich gar nicht. Die Sonne knallt durch das Fenster direkt auf meinen Kopf. Mein Schädel brummt. Eileen klettert über mich drüber und macht alle wach. Kali wankt seekrank durchs Zimmer und stolpert über ihre eigenen Beine. Sie jault wie ein Hund und ich bin nicht sicher, ob sie wegen des Ohrs oder des blauen Schienbeins schreit. Eileens Mama zieht sie hoch und sagt, Indianer würden keine Schmerzen kennen. Sie solle sich jetzt mal nicht so haben. Der Eiter sei raus und jetzt sei auch mal gut. Sie habe ein Kind in Steißlage zur Welt gebracht. Sie wisse, was Schmerzen sind und Schmerzen würden nicht kommen und gehen, wie es einem gerade passt. Was denn jetzt, frage ich sie. Nachts bestellst du mich her, weil du kein gutes Gefühl hast und jetzt ist alles nur Theater? Und übrigens, sage ich, Indianer sagt keiner mehr. Eileens Mama verdreht die Augen und Kali schmeißt sich trotzig zurück auf den Boden. Aus ihrem Ohr rinnt auf einmal wieder Eiter. Ich nehme meinen Schlüssel vom Schlüsselbrett und trage Kali durch den flackernden Hausflur auf unser Sofa. Der Eiter versickert lautlos zwischen den Polstern. Ich betäube sie mit Schmerzmitteln und Trickfilmen und google nach HNO-Praxen. Die meisten gehen gar nicht erst ans Telefon. Die anderen nehmen keine neuen Patienten auf. Und nein, ich bin nicht privat versichert und habe auch keine Überweisung. Ich habe nur eine Scheißangst, dass mit meiner Tochter etwas nicht stimmt. Die Ohrenärztin an der Karl-Marx-Allee hat nur 2 Sterne und nicht besonders gute Rezensionen. Aber sie ist mit der U-Bahn schnell erreichbar. Ich rufe nicht an, wir fahren einfach hin. Sie werden uns wohl nicht vor die Tür setzen. Der Warteraum ist voll. Die Leute sitzen dicht an dicht in einem muffigen Raum mit billigen Kandinskis an den Wänden. »Keine Chance«, sagt die Frau an der Anmeldung und macht dabei ein selbstgefälliges Doppelkinn. Sie ist die Einzige, die keinen Mundschutz trägt. Sie hat hier das Sagen. Und wer was von ihr will, soll sich schön hinten anstellen. Ich drehe Kalis Kopf zu ihr. Sie muss es riechen. Jeder riecht es. Sie hebt den Blick und mustert Kali, die auf wackeligen Beinen mit leicht offenem Mund neben mir steht. Fieber? Nein, antworte ich. Sie beugt sich zu Kali und fragt mit aufgesetzter Stimme, ob sie Schmerzen habe. Kali schüttelt den Kopf. Fuck, das war die falsche Antwort. Die Frau wirft mir einen strafenden Blick zu. Ich hab hier Notfälle und Schmerzpatienten, blafft sie mich an. Ich kann mich nicht um jedes Wehwehchen kümmern. Ich schnauze zurück, meine Tochter sei mit Schmerzmitteln vollgepumpt wie eine Stopfleber. Das ganze Wartezimmer hört mit. Keiner sagt was. Sie klammern sich bloß an ihre Stühle, als hätten sie Angst, wir könnten ihnen ihren Platz wegnehmen. Was soll's? Murrt die Frau hinter dem Tresen. Ich hoffe mal, ihr habt hier noch Wartezeit mitgebracht. Sie kreist mit dem Zeigefinger wie ein Helikopter und lässt uns warten, bis die Schmerzmittel nachlassen und das Wartezimmer leer ist. Als wir rauskommen, stauen sich die Autos stadtauswärts. Die Motorhauben glühen noch von der Hitze des Tages. Vor dem Ringcenter liegen die Obdachlosen unter der S-Bahn-Brücke und trinken ihr Feierabendbier. Die Ärztin hat Kali nicht einmal untersucht. Sie hat gesagt, sie könne bei so viel Otorö nicht sehen und ihr Ohrentropfen verschrieben. Saft wollte sie uns nicht geben. Sie sagte, ein Kind solle auch mal krank sein dürfen und Antibiotika seien kein Allheilmittel. Sie wisse sowieso nicht, wie wir Eltern uns das alles vorstellen würden. Manche würden eine Rundumversorgung für die ganze Familie erwarten. Hustensaft für die Oma und Schmerzmittel für den Schwager, sagte sie und packte dabei schon ihre Lesebrille in die Tasche. Beim Rausgehen durfte sich Kali noch schnell einen Sparkassenluftballon aussuchen und für einen Moment schien sie die Schmerzen zu vergessen. Die U-Bahn ist voll und den Leuten läuft der Schweiß unter dem Mundschutz runter. Kalis stinkendes Ohr fällt hier keinem auf. Die letzten Meter muss ich sie tragen. Zu Hause wärme ich die Hühnerbrühe auf, doch Kali will nichts essen. Sie stopft ihre feucht verklebten Taschentücher in die Sofaritzen, dreht sich zur Seite und schläft ein. Ich kann das bis zur Dermis mit Alter durchtränkte Sofa nicht mehr sehen. Und sobald die ganze Scheiße vorbei ist, werde ich es leise in den Aufzug schieben und hoffen, dass der Nazi aus der 6. es in seine Wohnung zieht. Eileens Mama kommt auf einen Tee rüber und Esther bringt Zwiebeln vorbei. Zwiebeln seien ein pflanzliches Antibiotikum. Das kriege man in jedem Netto. Und da brauche man sich auch keine Sorgen zu machen, irgendwelche Resistenzen heranzuzüchten. Die Natur habe uns alles gegeben. Es sei alles da. Ich bräuchte bloß die Zwiebeln zu hacken, sie in einen leeren Teebeutel zu füllen und die aufgewärmten Zwiebelsäckchen auf Kalis Ohr zu legen. Eileens Mama winkt ab und erzählt von einem Jungen in Eileens Kita, der nur mit Globuli behandelt wurde und dann einfach nicht mehr aufgewacht sei. Hirnhautentzündung, sagt sie. Sein Gehirn sei schwarz gewesen, aber keiner habe es gemerkt. Ich lächle müde. Wahrscheinlich hat sie die Geschichte aus irgendeiner ihrer Telegram-Gruppen und gibt sie jetzt als ihre aus. Nein, glaub mir, sagt sie. Lass sie mal ihr Knie küssen. Ihr Knie küssen? Sie nickt emsig. Eileen müsse bei jedem Schnupfen ihre Knie küssen. Solange sie ihre Knie küssen könne, sei alles gut. Kali wird ganz bestimmt nicht ihre Knie küssen. Ich fange mit so einer Scheiße gar nicht erst an. Letztens erzählte sie nach ein paar Gläschen Prosecco, was von gefangenen Kindern, denen das Blut abgezapft werde, um daraus ein Verjüngungselixier zu machen. Hätten wir keine Kinder, würden wir uns im Treppenhaus wahrscheinlich nicht mal grüßen. Sie heizt bei gekipptem Fenster und trennt nicht mal den Müll. Nach einer halben Stunde gehen die beiden wieder rüber. Und es wird totenstill in der Wohnung, als wäre sie unbewohnt, seit Jahren verlassen, ausgestorben wie die Straßen während der Ausgangssperre. Kali ist nur noch ein konturloser Schatten auf der Couch. Sie droht sich in Luft aufzulösen. Man muss die ganzen Verschwörungsgeschichten nicht mal glauben. Man muss sie nur oft genug hören, dann kriegt man die Bilder nicht mehr aus dem Kopf. Und wenn es nur ein komisches Gefühl ist, irgendwas bleibt immer. Ich springe auf und reiße Kali aus dem Schlaf. Sie hält sich die Arme über ihr Gesicht, dreht sich von mir weg und versinkt noch tiefer in das Sofa, als möchte sie zwischen den Polstern verschwinden. Ich drehe ihren Kopf zu mir und sage ihr, sie solle ihr Knie küssen. Nur einmal kurz ihr Knie küssen. Sie schaut mit matten Augen an mir vorbei und sieht aus wie die Barbies und einäugigen Puppen, die in Eileens Kinderzimmer apathisch auf dem Boden liegen. In der Notaufnahme liegen halbnackte Kinder. Sie liegen quer auf den Stühlen und übergeben sich in ihre Mundschutze. Je höher das Fieber, umso weniger haben sie an. Ich überlege, umzukehren. Kali hat ja nicht mal Fieber, nur erhöhte Temperatur. Aber nichts gegessen, nicht mal Gummibärchen und nichts getrunken. Und die leblose Stille zu Hause ist weit bedrohlicher als schreiende Kinder. Ich halte die Luft an und trage Kali in die hinterste Ecke des Wartebereichs, wo uns niemand zu nahe kommt. Sie blinzelt in die neonweiße Röhre an der Decke und macht ihre lichtscheuen Augen gleich wieder zu. Ich schiebe meinen Pulli unter ihren Kopf und gehe vor zur Patientenaufnahme. Ein krankes Kind wird wohl keiner klauen. Bei der Anmeldung geht es zu wie im Taubenschlag. Die Väter stehen Schlange und buhlen mit Ellbogen um das Personal. Der eine schreit rum, er sei privat. Niemand will die Nacht in der Rettungsstelle verbringen. Das Licht ist unvorteilhaft hell. Man kann die Viren an den Türgriffen und Lichtschaltern kleben sehen. Ich fasse nichts an. Wir sind nur zu Besuch, wir haben nicht vor zu bleiben. Ich mache es wie die anderen und dränge mich vor, lege Kalis Krankenkassenkarte auf den Tresen und rede leise. Ich weiß ja selber, dass eine Mittelohrentzündung nicht unbedingt ein Grund für die Rettungsstelle ist, und erzähle dem Mann hinter der Glasscheibe vom eiternden Ohr, den Schmerzen und den Arztbesuchen und merke beim Reden an seinem gleichgültigen Gesichtsausdruck, wie wir in der Prioritätenliste immer weiter nach unten rutschen. Ich beuge mich zu ihm und flüstere verschwörerisch, sie könne ihr Knie nicht mehr küssen. »Kann ich auch nicht«, sagt er, ohne aufzuschauen, und hackt weiter auf die Tastatur ein. »Ich bin raus. Der Typ kann mich nicht leiden. Es wird eine lange Nacht.« Die Rettungsstelle wird immer voller. Ganze Familien siechen auf den abgesessenen Stühlen vor sich hin. Kinder, die nach uns kamen, werden aufgerufen, und ständig kommen neue Notfälle rein und werden hektisch an uns vorbeigeschoben. Wir werden zur Seite gedrängt wie Schaulustige. Die diensthabende Ärztin ist blutjung, noch nicht mal 30, glaube ich, und muss einen Jungen 4-mal defibrillieren, bis es wieder zum Spontankreislauf kommt. 4-mal! Während Kali mit schwerem Kopf auf meinem Schoß schläft und wahrscheinlich schon längst wieder gesund ist und ich selbst nicht mal mehr genau weiß, warum wir eigentlich hergekommen sind. Ich scrolle durchs Handy. Adam ist ganz oben auf der Kontaktliste, noch vor Eileens Mama. Ich starre auf seine Nummer. Er ist sofort aufgesprungen, als meine Tasche weg war. Er hat mit mir den Straßenrand abgesucht, obwohl er wie die anderen auch einfach hätte sitzen bleiben können. Er hat mich die ganze Zeit angeschaut. Schauspieler halt. Ich weiß, wie die sind. Ich wollte nie wieder einen. Gegen 4 Uhr morgens werden wir aufgerufen. Gleich werde ich auffliegen. Gleich werden sie uns rausschmeißen wie Obdachlose aus einem Einkaufszentrum. Die Ärztin lässt mich alles nochmal runterleiern. Sie wirkt ernst und kühl und wir sind ihr chromblitzendes Stethoskop nicht wert. Sie werden nichts finden und mir sagen, dass Leute wie ich das Problem seien. Leute, die wegen Bagatellen die Notaufnahme verstopfen. Draußen wird es schon wieder hell. Kali liegt wie bei einer Routineuntersuchung in Unterhosen auf der Trage. Die Ärztin steht an der Stirnseite und hebt mit ihren schmalen Händen Kalis Kopf. Und als wäre Kali eine Marionette mit Fäden an den Gelenken, schnellt mit der winzigen Kopfbewegung ihr Knie hoch, als würde jemand an der Decke sitzen und druckartig an einer Schnur ziehen. Irgendwas stimmt nicht. Ich lasse den Blick nicht von der Ärztin. Solange sie ruhig ist, bin ich es auch. Sie wiederholt die Kopfbewegung und wieder schnellt das Knie hoch. Die Pflegerinnen werden mehr, keine Ahnung, woher sie auf einmal kommen. Kali solle versuchen, ihr Knie zu küssen. Sie hat tatsächlich ihr Knie küssen gesagt. Kann sie nicht, sage ich, und das habe ich am Empfang vor fucking 5 Stunden gesagt. Kali starrt in die Luft, als würden wir über jemand anderes reden. Ich drehe mich von ihr weg, damit sie mein vor Angst entstelltes Gesicht nicht sieht. Mein Blutzuckerspiegel schießt hoch und die Bronchien weiten sich, dass meine Lunge wie ein Luftballon zu platzen droht. Die Ärztin sagt was von Verdacht auf Hirnhautentzündung und der weiß gekachelte Raum sieht aus wie tief aus meinem Unterbewusstsein. Ich stiere auf die vergilbte Digitaluhr über dem Türrahmen und hoffe, dass die Zahlen wie bei einer Lottoziehung springen und ich schweißnass zu Hause auf dem Sofa aufwache. Kali wird rausgerollt und die automatischen Flügeltüren gehen vor uns auf und schlagen hinter uns wieder zu. Krankenschwestern eilen in weißen Schuhen lautlos durch den Flur, als möchten sie die verlorene Zeit aufholen, und die sitzengelassenen Eltern schauen uns genervt hinterher. Im Fahrstuhl nach oben erklärt mir die Ärztin die Risiken einer Lumbalpunktion. Einer was? Hirnwasseruntersuchung, sagt sie. Und normalerweise gäbe es dafür mindestens einen Tag Bedenkzeit. Ich habe 4 Stockwerke, dann muss ich unterschreiben. Ich kann nicht mal googeln, was mit uns passiert. Mein Akku ist leer. Kali liegt auf der Trage, halb da, halb anderswo, und wird durch Gänge in eine Abstellkammer ohne Fenster geschoben und auf die Tischkante gesetzt. 2 Nachtschwestern schieben einen Stuhl unter ihre Füße und ein Kissen unter ihre Oberschenkel. Sie muss stabil sitzen und den Rücken rund machen. Ich halte ihre Hand und verspreche ihr, auf alles, was mir heilig ist, bei ihr zu bleiben. Kali hat Angst. Ich darf meine nicht zeigen. Die eine Schwester drückt ihr eine Atemmaske aufs Gesicht und sobald das Lachgas wirkt, muss ich raus. Ich soll nicht sehen, wie die beiden Schwestern Kalis bewusstlosen Oberkörper stützen und die Ärztin die hohle Nadel zwischen die Wirbel wie durch Butter ewig weit rein bis ans Rückenmark schiebt. Ich stehe im Flur und höre sie durch die Tür reden. Ich kann den Liquor durch die Nadel ins Röhrchen tropfen hören. Die Tonlage verändert sich. Ich halte den Atem an. Sie reden schnell und leise und dann geht die Tür auf. Kali ist wach, aber nicht wie sonst. Sie schaut an mir vorbei und bei der kleinsten Berührung verzieht sie das Gesicht. Sie ist zu schwach, um sich wegzudrehen. Das Gehirnwasser ist trüb. Trüb ist schlecht. Trüb bedeutet Einzelzimmer und Ganzkörperanzug für alle, die zu uns ins Zimmer kommen. Das grelle Licht fühlt sich an wie Tinnitus und ich weiß nicht, ob ich wach bin oder schlafe. Ich renne zur Tür und drücke mit blutleeren Händen auf den Lichtschalter. Es wird finster, wie bei einem Stromausfall, und eine Krankenschwester schreit mich an, ich solle das scheiß Licht wieder anmachen, sie könne im Dunkeln die Vene nicht treffen, und ich solle aufhören, mich zu kneifen, das hier sei kein Traum, das sei alles echt, das sei ihr Alltag sei das. Die Liquorprobe geht direkt ins Labor, doch wir haben keine Zeit, auf die Laborwerte zu warten. Kali wird an einen Monitor angeschlossen und mit Breitbandantibiotika geflutet. Niemand weiß, ob die Antibiotika anschlagen. Nicht mal die Ärztin. Kali schläft. Sie muss nach der Lumbalpunktion 24 Stunden lang liegen. Die Maschinen piepen andauernd und nachts besonders laut. Ich habe Angst, mit meiner bloßen Anwesenheit die Geräte zu beeinflussen und mit meinen düsteren Gedanken alles noch viel schlimmer zu machen. Das Labor hat 4 Tage Zeit, den Erreger zu identifizieren. 4 Tage, hat die Ärztin gesagt. Dann geben sie auf. Ich darf meine Tochter nicht berühren. Sogar im Schlaf weicht ihr Kindergartenkörper vor meinen Berührungen zurück. Ihre Stirn glüht. Ich kann es sehen. Sie liegt auf dem Rücken, die Hände über dem Bauch gefaltet, als hätte man sie so hergerichtet. Und ich stehe im Dunkeln neben ihr und überwache die Maschinen, die Kali überwachen. Ich starre auf ihren Brustkorb, der sich träge hebt und senkt. Ich habe Todesangst. Kinder ohne Eltern sind Waisenkinder. Aber für eine Frau, die ihr Kind verliert, gibt es kein Wort. Wahrscheinlich braucht es keins, weil man es als Mutter nicht überlebt. Auf dem kargen Tisch neben dem Fenster liegt der Speiseplan für die ganze Woche und daneben stapeln sich Papiere zum Unterschreiben. Ich soll ankreuzen, ob ich psychologischen Beistand möchte. Allein die Frage ist traumatisch. Sie würden mich nicht fragen, wenn alles gut wäre. Sie wollen mich vorbereiten. Aber man kann sich auf sowas nicht vorbereiten. Die vom psychologischen Dienst tragen gedeckte dunkle Kleidung. Doch nicht einmal das tiefste Schwarz könnte solch eine Trauer absorbieren. Eine Krankenschwester, die ich im Ganzkörperschutzanzug und mit Mundschutz nicht erkenne, wechselt Carlys Infusion und sagt, ich solle versuchen zu schlafen. Ich kann nicht mal an Schlafen denken. Ich habe schon genug Kontrolle verloren. Gegen 6 Uhr morgens sind die ersten Laborwerte da und bestätigen, was die Ärzte längst wussten. Carly hat eine bakterielle Hirnhautentzündung. Ich frage, was das bedeutet, und die Krankenschwester sagt, das würden die nächsten Stunden zeigen. Sie macht sich nicht mal die Mühe, mich anzulügen. Ich bin im freien Fall, und ich kann mich nirgends halten, als würde sich mein Leben auflösen. Carly schüttelt meine Hand von ihrer Stirn wie eine lästige Fliege. Sie fragt nach Taimur. Sie will zu ihm und versucht, den Zugang an ihrem Handrücken herauszureißen. Sie wälzt sich, bäumt sich auf, strampelt mit den Beinen und verheddert sich mit den Füßen in den Schläuchen. Der Verband um ihr Handgelenk färbt sich rot und der Zugang muss neu gelegt werden. Die Krankenschwester kann uns nicht leiden. Eileens Mama hat Tay geschrieben, aber ich hätte nicht gedacht, dass er kommt. Er hasst Krankenhäuser. Er würde lieber bei einer Messerstecherei verbluten, hat er immer gesagt, als sich einliefern lassen. Ich spüre sein schweres Herz durch den türkisen Plastikstoff. Und ich brauche ihm nicht zu erklären, was los ist. Er hat sich vorn bei den Stationsschwestern als Carlys Vater ausgegeben und weiß vermutlich mehr als ich. Carly ist wie ausgewechselt, als sie ihn sieht. Sie blüht auf, aber das beruhigt mich nicht. Alte Leute blühen auch auf, bevor sie sterben. Tay versucht zu lächeln. Er küsst ihre Stirn. Der Eiter ist eingetrocknet, man riecht ihn nicht mehr, als wäre die Entzündung nicht mehr da. Dabei ist sie so nah wie nie zuvor, ganz still und fast am Ziel. Wir haben zum ersten Mal die gleiche Angst. Man sagt, Glück wird mehr, wenn man es teilt. Das ist bei Angst auch so. Angst ist ansteckend. Er starrt mit verhärmtem Gesicht in die Luft und macht alles nur noch schlimmer. Er hat gegoogelt. Unbehandelt verläuft eine bakterielle Hirnhautentzündung immer tödlich. Falsch behandelt auch. Eine Krankenpflegerin hantiert an den Geräten. Sie wechselt Carlys Infusion und reißt ihr die Süßigkeiten aus den Händen. Sie brauche sie nüchtern für die Magnetresonanztomographie. Und dann fliegt auch schon die Tür auf und Carly wird ungeschickt aus dem Zimmer gerollt. Ich schaffe es gerade noch, meine Schuhe anzuziehen und dem Tross hinterherzulaufen. Wir gehen durch unterirdische Gänge und durch schwere Strahlenschutztüren, die vielleicht Strahlen abhalten, aber nicht meine Angst. Die Türen sind Sicherheitsschleusen mit Videoüberwachung und Hygienevorschriften, als hätten sie Schiss, wir könnten abhauen. Die Kühlung des MRT hallt durch den Raum. Das Propofol wird durch den Zugang direkt in ihr Blut gegeben und die Haarspange noch schnell aus ihren Haaren gezogen. Carlys Körper sackt in die Arme eines Pflegers und sie wird aufgeschwemmt vom Kontrastmittel in die Röhre geschoben. Ich muss sie gehen lassen und vor der Tür warten.
Nina Reitmeier mit der zweiten Folge des Romans 18. Stock von Sarah Gmür. Das Buch ist bei Hansa Blau erschienen, das Hörbuch im Argon Verlag. Diese Folge können Sie online bei uns und in der NR Kultur App nochmal hören. Morgen um 8:30 geht's weiter.
Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Tarek Yusbaşı. Bundesinnenminister Dobrindt hat den Reichsbürgerverein Königreich Deutschland verboten. Am Morgen durchsuchten Polizeibeamte in 7 Bundesländern insgesamt 14 Objekte. Aus Berlin Michael Götschenberg.
Schwerpunkt der Maßnahmen ist Sachsen. Dort wird an 5 Orten durchsucht, und zwar vor allem das sogenannte Kanzleilehngut Halsbrücke. Hier befindet sich der Hauptsitz des Fantasiestaats namens Königreich Deutschland mit Peter Fitzek an der Spitze, einem der schillerndsten Vertreter der Reichsbürgerbewegung. Fitzek hatte 2012 eine Immobilie in Lutherstadt-Wittenberg zum unabhängigen Staat ausgerufen und sich selbst theatralisch zum König gekrönt. Nach eigenen Angaben schlossen sich ihm mehrere tausend Menschen an. Der Verfassungsschutz geht von mehreren hundert aus. Heute setzte das Bundesinnenministerium den Machenschaften des ehemaligen Kochs und Karatelehrers Fitzek endgültig ein Ende, nachdem der Staat in den vergangenen Jahren bereits juristisch, vor allem gegen dubiose